Ja, heute wollen wir uns auf einen Text besinnen aus dem Philipperbrief, Philipper 3, die Verse 1 bis 14. Philipper 3, Verse 1 bis 14. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und dafür seid ihr Dank, Herr Jesus. Amen. Ja, liebe Geschwister, letzten Sonntag feierten wir das Pfingstfest. Übrigens, der heutige Sonntag ist das Dreieinigkeitsfest. Die meisten unserer Zeitgenossen bis hinein in unsere Gemeinden wissen leider mit diesem Ereignis, das uns Lukas in Apostelgeschichte 2 beschreibt, nichts mehr anzufangen. Deswegen ist es immens wichtig, uns immer wieder neu bewusst zu machen, dass Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu ist, in der Jesus seinen versprochenen Tröster, seinen Heiligen Geist über seine Gemeinde ausgegossen hat. Nur aus und mit und in diesem guten Geist Gottes können wir Jesus als unseren Heilender kennen. Und nur mit ihm können wir überhaupt Gutes bewirken. Denn von Natur her ist nichts Gutes in uns. Daher sollte Pfingsten immer ein Dankfest für die Gemeinde Jesu sein. Und aus dieser Dankbarkeit Jesus gegenüber schreibt Paulus aus der Gefangenschaft diesen Liebesbrief an die Gemeinde zu Philippi. Dieser Brief zeigt die völlige Hingabe des Paulus an Christus, seine Freude trotz Gefangenschaft und seinen brennenden Wunsch, dass die Gemeinde unerschütterlich in der rechten Lehre bleibt. Aus was für einer Majestät heraus, angesichts des unmittelbar bevorstehenden Gerichtsurteils, wo er sogar mit dem Tod rechnen musste, schreibt Paulus an die Philipper. Paulus wollte seinen Brief schon abschließen, Vers 1a, als er beunruhigende Nachrichten aus Philippi bekam. Paulus hatte eine besondere Liebe zu dieser Gemeinde, denn sie war sehr wohltätig und einsatzfreudig und er freute sich an ihren Fortschritten. Aus dieser besonderen Liebe zu der Gemeinde in Philippi sieht er sich gedrungen, noch einiges seinem Brief hinzuzufügen. Er warnt die Gemeinde vor einer Gruppe von Judenchristen, die in viele Gemeinden kamen, wo Paulus gewirkt hatte, und verlangten, dass die Heidenchristen beschnitten würden und sich an das Gesetz hielten. Damit verfälschen sie allerdings das Evangelium. Die Ankunft einiger gesetzlicher Judenchristen bedeutete eine besondere Gefahr. Vielleicht strebten auch einige Gemeindeglieder besonderer Vollkommenheit nach. Ich glaube, das gibt es auch heute noch in manchen Gemeinden. Daher die Erregung, mit der Paulus hier schreibt. Vier Grundthemen finden sich in unserem Bibelabschnitt. Erstens Einleitung und Einladung zur wahren Freude im Herrn, Vers 1. Und dann zweitens Warnung vor dem Rückfall in die Gerechtigkeit des Gesetzes. Das sind die Verse 2 bis 7. Drittens, Christus unendlich wertvoller, ihn erkennen, wie Paulus selbst erfahren hat, Verse 8 bis 10. Und schlussendlich viertens, Christus und der Himmel sind das Ziel, Verse 11 bis 14. Zunächst zur Einleitung und Einladung zur wahren Freude im Herrn. Weiter, liebe Brüder, freut euch. In diesem Vers lässt uns Paulus gleich zu Beginn dieses Kapitels in sein Herz sehen. Bevor er sein ernstes Anliegen anspricht, muntert er die Philipper auf, sich in dem Herrn zu freuen. Was für ein wunderbares Vorbild. In diesem Zuruf, freut euch in dem Herrn, fasst der Apostel die Summe des Evangeliums zusammen und gibt zugleich die beste Anleitung zum Fortschreiten im geistlichen Leben. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das hat auch schon der alte Prophet Nehemia erfahren, Nehemia 8, Vers 10. Irgendwo habe ich einmal den Satz gelesen: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das ist ein geistliches Prinzip und das möchte Paulus in aller Liebe den Philippern ins Herz schreiben. Was für eine herzliche, geschwisterliche Verbundenheit bezeugen die Worte, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht. und macht euch umso gewisser. Dem Apostel ist es ein Herzensanliegen, dass die Gemeinde zu Philippi geistlich gestärkt aus dieser gefährlichen Situation hervorgeht. Deswegen bringt er zweitens sein Anliegen in den Versen 2 bis 7 mit deutlichen, direkten Worten in der Warnung vor dem Rückfall in die Gerechtigkeit des Gesetzes auf den Punkt. Einst hatte ja die Gerechtigkeit des Gesetzes ihre gute Bedeutung. Denn Gott selbst hat es ja Abraham als Zeichen des Bundes zwischen ihm und seinem Volk verbindlich angeordnet. Ich lese uns dazu 1. Mose 17, die Verse 9 bis 12. Und Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht und dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollte beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn es 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist, von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Doch nun ist ja in Jesus Christus die Erfüllung des Gesetzes gekommen. Paulus beschreibt dies in Kapitel 3 des Galaterbriefes in wunderbarer Weise. Lohnt es sich, dieses Kapitel, dieses ganze Kapitel 3 des Galaterbriefes zu Hause zu sich sprechen zu lassen. Für heute möchte ich nur die Verse 16, 18 und 19 aus diesem Brief herausgreifen. Dort heißt es: Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. 1. Mose 22, 18. Welcher ist Christus? Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Soweit diese Stelle aus Galater 3. Deswegen gilt nun Galater 2, Vers 16. Und hier schreibt Paulus: Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Und weil das nun der neue Stand in Christus ist, warnt Paulus in Vers 2 unseres Textes vor den Hunden und böswilligen Arbeitern, sind schon starke Ausdrücke, die die Erlösung des Menschen nicht nur von Christus, sondern auch von der Beschneidung des Gesetzes abhängig machen. Diesem Irrglauben begegnet Paulus mit deutlichen Worten in den nachfolgenden Versen. Hier beschreibt Paulus die geistliche Beschneidung des Herzens durch den neuen Bund. Und jetzt sind auch wir als Nichtjuden mit hineingenommen, weil das Heil in Christus ja allen Menschen gilt. Galater 2,16. Doch zunächst erklärt Paulus den Philippern, dass, wenn die fleischliche Beschneidung zu unserem Heil ausreichen würde, so könnte er sich wohl dessen rühmen. Und zwar mehr wie alle anderen, die jetzt noch stolz darauf sind. Er, Paulus, ein echter Jude, in den Stamm Benjamin hineingeboren, ein waschechter Hebräer, dem als Saulus das Gesetz heilig war, der ein Eiferer, ja ein Verfolger der Gemeinde war und untadelig, wir können das schon von sich sagen, in der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Und diesen Eifer beschreibt Lukas in der Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 3 und Kapitel 9, Vers 1. Beleuchten wir nun drittens die radikale Wende im Leben des Paulus unter dem Thema Christus ist unendlich wertvoller. Ihn erkennen, wie Paulus selbst erfahren hat, Vers 8 bis 10. Seit seiner Christuserfahrung vor Damaskus hat seine Lebensphilosophie eine radikale Umkehr zu dem auferstandenen Christus hin erfahren. Der auferstandene Herr hat seine Lebensphilosophie radikal über den Haufen geworfen und in ihm die überschwängliche Erkenntnis des durch sein Erlösungswerkes vollbrachten Heilers geschenkt. Worauf er einst stolz gewesen, worin er seine Gerechtigkeit und sein Heil gesucht hat, hat er im Licht von Damaskus als Schaden erkannt, weil es ihn so lange abgehalten hat, Christus zu ergreifen. Und jetzt noch, so viele Jahre nach meiner Bekehrung, schildert Paulus in Vers 8, wenn ich das, was ich durch die Erkenntnis Jesu Christi gewann und das Leben unter dem Gesetz abwäge, erscheint mir dieses wie ein Kehrichthaufen gegenüber einer kostbaren Perle. Dieses Thema greift ja auch Jesus selber auf, Matthäus 13, Vers 44 bis 46, in den Gleichnissen vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Nun kann Paulus das Gesetz für Dreck erachten, dass es ihm nicht im Wege steht, Christus zu gewinnen und die wahre Gerechtigkeit zu erlangen, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Was das heißt, beschreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Ich zitiere, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Lese uns nochmals Vers 10. Ein sehr bedeutender Vers. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Wollen wir das auch? Ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Was das heißt, dazu möchte ich ein paar Zeilen aus dem Osterfreundesbrief, des Bibel- und Erholungsheimers Haus Felsengrund in Zafelstein übernehmen. Erstens, ihn zu erkennen, das heißt, zu wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn, das sollte uns als Christen ein tägliches Hauptanliegen sein. Gerade auch beim Bibellesen, sei es in der stillen Zeit oder in der Gemeinde. Neben aller Stärkung, Ermutigung, Trost und Korrektur, die Gott uns schenken will, muss die zunehmende Erkenntnis seines Wesens, seiner Eigenschaften den Vorrang haben. Natürlich beinhaltet das auch das Erkennen seiner Auferstehungskraft und seines Leidens. Deshalb erwähnt Paulus dies noch extra in diesem Vers. Deswegen zweitens zu erkennen die Kraft seiner Auferstehung. Täglich dürfen wir die Auferstehungskraft Christi erfahren. In unseren Anfechtungen, seien es Krankheitsnöte, Sorgen bezüglich unserer Familie oder des Arbeitsplatzes, Versuchungen dieser Welt oder wenn wir uns ganz schwach fühlen, gerade darin soll sich die Kraft der Auferstehung offenbaren, wie es uns ja auch die diesjährige Jahreslosung zuruft. In seinem Gebet, das er den Gläubigen zu Ephesus in Kapitel 1, Vers 15 bis 21 schreibt, bittet Paulus den Vater der Herrlichkeit um erleuchtet die Augen des Verständnisses, um unter anderem diese überschwängliche Größe seiner Kraft zu erkennen, die sich in der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi offenbart hat. Diese geistliche Dynamik dürfen wir täglich in unseren Lebenssituationen in Anspruch nehmen, indem wir uns im Glauben eins machen mit dem auferstandenen und erhöhten Herrn. Da erfahren wir Kraft zum Überwinden, zum Weitergehen, zum Durchhalten und zum Dienen. Drittens, zu erkennen die Gemeinschaft seiner Leiden. Die totale Identifikation mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi gehört genauso dazu wie das Erkennen seiner Auferstehungskraft. Indem wir uns eins machen mit dem Gekreuzigten, erfüllen wir die Voraussetzung, die Auferstehungskraft Jesu Christi zu erfahren. Und hier ist oftmals der springende Punkt, an dem es mangelt. Denn von Natur aus sind wir leidenscheu. Jesus will uns in seine Fußstapfen ziehen, damit wir uns selbst verleugnen und bereit sind, ihm nachzufolgen. Dann werden wir auch Verachtung, Schmach, Verleumdung und Angriffe um seines Namens willen erdulden. Sich mit ihm im Alltag, im Glauben eins zu machen. Mit ihm mitgekreuzigt und mitgestorben zu sein, das sollte vielmehr unser Hobby sein. Paulus bezeugt das in Galater 2, Vers 19 und 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe. Aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Dann geht es nicht mehr um unser Ich, unseren eigenen Willen, unsere eigene Ehre, sondern um die Verherrlichung und die Verherrlichung seines wunderbaren Jesus-Namens. Unser Leben und Dienst wird dann immer mehr zum Dank für Golgatha. Soweit diese Gedanken aus Zafelstein. Kommen wir nun viertens kurz zum letzten Gedanken unseres Textes. Christus und der Himmel sind das Ziel. Vers 11 bis 14. Vers 11 lautet, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Liebe Geschwister, sind wir auch von diesem Ziel infiziert? Lassen wir uns doch von Paulus einladen, dass wir alle dieses höchste Ziel erlangen, nämlich die unvergängliche Herrlichkeit in ewiger Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Paulus möchte hier zum Ausdruck bringen: Mein höchster Wunsch, mein eifrigstes Bestreben ist, der einst als Mensch in Christus erfunden zu werden, damit ich die Auferstehung aus den Toten, die Auferstehung der Auserwählten, Offenbarung 20, Vers 6, erlange. Dies ist das leuchtende Kleinod, jenes Ziel, das mir vor Augen steht. Der Weg zu diesem Ziel hat sozusagen drei Abschnitte. Erstens, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, das ist der Ausgangspunkt. Zweitens, das neue Leben in Kraft der Auferstehung Jesu Christi ist der Fortgang. Und drittens, die Gemeinschaft mit dem Leiden Christi, der bewährte Abschluss der Heiligung, wie es im Römerbrief dargelegt ist. Zum Schluss lese ich uns noch einmal die Verse 12 bis 14. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Herr, liebe Geschwister, wie geht es uns mit diesen letzten drei Versen unseres Abschnitts? Paulus hat es noch nicht ergriffen, dieses Kleinod. Aber er jagt ihm nach. Doch das kann er nur, weil er von Christus ergriffen ist. Das ist doch auch ein großer Trost für uns. Der Christ ist nicht im Worden sein, also er ist noch nicht vollendet, sondern im Werden. Das ist der demütige Sinn des Völkerapostel Paulus, an dem wir so hinaufsehen. Er hat das Kleinod noch nicht ergriffen und ist noch nicht am Ziel. Aber nachdem er einmal von Christus ergriffen worden, Apostelgeschichte 9, setzt er seinen ganzen Ernst ein, es zu ergreifen. Da gilt ein Nachjagen, nicht ein Spazierengehen. Man darf nicht selbstgefällig auf die durchlaufene Strecke zurückblicken, sondern muss immer auf die Strecke sehen, die man noch zu durchlaufen hat. So allein kommt man zum Ziel und erlangt den Siegeskranz, den die von oben kommende und nach oben ziehende Berufung Gottes in Christus Jesus, dem Wettläufer, in Aussicht stellt. Lassen wir uns doch von Paulus ermutigen, auch diesem Siegespreis nachzujagen. Alles, was wir dazu brauchen, ist der Einsatz unseres ganzen Seins und die Liebe und ganze Hingabe zur Treue und Geduld unseres Heilandes. Er möchte ja mit uns gehen, uns auf allen unseren Wegen begleiten. Ja, und schlussendlich trotz unseres immer wieder Versagens an sein wunderbares Ziel bringen, um uns, dir und mir, den Siegerskranz und die Krone geben, wie sie in Offenbarung 2, Vers 10 beschrieben ist. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und 2. Timotheus 4, Vers 8. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Möge es unser auferstandener Herr schenken, dass wir alle an diesem herrlichen Tag mit dabei sind. Amen.